Hi, das hier ist Club Krach. Ich bin Nele P. Und euch erwarten nun 35 Minuten mit Get Jealous, einer niederländisch-deutschen Band, mit der ich mich in Köln getroffen habe für dieses Interview. Und ihr hört eine Podcast-Version des Interviews. Songs, die zu der Band gehören, die findet ihr auch auf allen möglichen Streaming-Plattformen. Wenn ihr mal nach Get Jealous sucht, in diesem Podcast sind sie nicht enthalten. Aber sie waren in meiner Sendung, die läuft nämlich am ersten Freitag des Monats auf eldoradio.de und wiederholt wird sie auf punkrockersradio.de. Und wir sprechen in diesen 35 Minuten über Gender Norms, Breaking Gender Norms, Breaking Hearts und auch musikalische Genese von Get Jealous. Das ist nämlich insgesamt ziemlich pop-punkig und ich hoffe, euch macht es Spaß, das zu hören. We would like to see some women.
Club Krach, Punk im Radio.
Ja, dann hello. Bei mir bei Club Krach sind Get Jealous. Hello.
Hallo.
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 Ich habe so gedacht, was sind denn eigentlich gute Smalltalk-Themen, mit denen man bei euch einsteigen kann? Und dann dachte ich so, ja, man sagt ja immer so, wie geht's so? Und ich habe gerade Liebeskummer und das passt ja eigentlich dann ganz gut auch zu euch. Und dann dachte ich, wie geht's denn euch gerade?
Ja, eigentlich gut. Ja. Aber es tut mir leid. Das lieb.
Und bei euch?
Ja, uns geht's auch gut. Also.
Ja, eigentlich schon, ne? Also zumindest zu dem Thema. Glaube ich.
Genau.
Ja. Glaube ich. Wir haben auch lange nicht mehr drüber geredet, ehrlich gesagt.
Nee. Ist es so, dass ihr schon in der Band auch so Love Deep Talk macht?
Ja, da war man so eine Periode, wo ich vor allem so viel gedatet habe und dann auch viel mal mein Herz gebrochen hatte. Und dann habe ich schon oft auch bei die beide zu Hause geweint und so und darüber gesprochen. Ja.
Aber du bist auch die Person, die da am extrovertiertesten von uns ist.
Stimmt, ja. Das so manchmal höre ich so Monaten später so Geschichte von Marek zum Beispiel. Er hat dann einfach so eine ganze Beziehung oder so, nicht Spaß. So gefühlt, dann ist so, hä? Und ich erzähle direkt alles. Immer so erste Date oder erste Gespräch mit jemandem. Und dann, ja, also ich rede öfter.
Aber so ein bisschen unterschiedliches Verarbeitungszeitfenster vielleicht.
Ja,
manche in der Welt brauchen länger, um es dann auszupacken.
Ja, und glaube ich auch überhaupt Mitteilungsbedürfnisse.
Ja, stimmt.
Dem Level.
Ihr müsst nochmal für, damit man, oder ihr dürft bitte, damit man eure Stimmen auseinanderhalten kann, mir einmal sagen, wer ihr seid und gerne auch die Funktion in der Band. Was tut ihr denn da so?
Ich bin Otto und ich bin Frontperson. Ich singe und spiele Gitarre.
Ich bin Marek, ich spiele Schlagzeug.
Und ich bin Marike und spiele Bass.
Ich habe euch das erste Mal in Dortmund gesehen, beim Bierschinken Eats FZW. Und ich muss sagen, ich hatte keine Ahnung, wer da kommt. Und meine Friends waren so, Get Jealous, musst du unbedingt sehen. Ich so, ah, okay, gehe ich mal hin. Und dann war ich tatsächlich sehr umgehauen von so Live-Energie und Spielvermögen und allem. Ich fand es einfach nur amazing. Also sehr schöner Abend für mich. Habt ihr noch Erinnerungen an diesen Abend?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir mit ich habe gerade Angst, dass ich was durcheinander würfel. Nee, doch, ich habe mich sehr gefreut, dass wir da mit Lulu und die Einhornfarben gespielt haben, weil ich die sehr mag. Und das haben wir an dem Tag und Tag später haben wir, glaube ich, in Köln gespielt und das auch nochmal mit denen. Das war sehr schön.
Es war tatsächlich auch, jetzt hoffe ich, dass ich nichts durcheinander bringe, aber wirklich relativ kurz nachdem wir unsere Headline-Tour ja verschoben haben. Und ich glaube, wir haben uns alle mega gefreut, dass das einfach gute Gigs waren.
Mhm.
Und also, dass die auch Bock gemacht haben, irgendwie zu spielen dann trotzdem und dass die Leute Bock hatten und da irgendwie.
Genau, und wir waren super aufgeregt, weil wir tatsächlich da das erste Mal einige Songs vom neuen Album gespielt haben. Und deswegen war das so aufgeregt, wie, glaube ich, weiß nicht, vielleicht Jahre vorher nicht mehr, obwohl das ja jetzt nicht die größte Show menschenmassenmäßig war, aber es war einfach super spannend.
Ach krass, es klang nicht so, als hättet ihr die Songs das erste Mal irgendwie auf einer größeren oder mittelgroßen Bühne performt.
Glück gehabt.
Ja.
Was bedeutet denn das für euch? Ihr habt die Headline-Tour verschoben. Ich weiß gar nicht, ob man da auch offiziell Gründe nennen darf. Ich weiß sie zumindest nicht. Aber jetzt steht sie an. Genau, vielleicht mögt ihr das nochmal erzählen.
Warum wir es verschoben? Ja, wir haben es damals verschoben, weil wir einfach viel zu viel gemacht haben in das Jahr. Und haben einfach für uns alle gemerkt, dass wir es nicht noch schaffen hätten.
Geschafft hätten,
um dann noch eine volle Tour zu spielen. Und nicht nur zu spielen, aber auch vorzubereiten, weil wir einfach zu wenig Zeit und Kapazität in unserem Kopf hatten, das noch so zu machen, wie wir das wollen, vor allem, damit wir auch happy sind. Und dann haben wir einfach intern das sehr viel besprochen und dann doch das so gemacht, dass wir dann gesagt haben, wir nehmen uns jetzt einfach mehr Zeit und machen es später. Ja.
Wie wichtig ist Live-Spielen generell für eure Band?
Für unsere Band sehr wichtig. Also wir haben letztens auch noch darüber geredet, zum Beispiel so mit so Releases und so Streaming-wise, was man dann noch so gut vergleichen kann, haben wir das Gefühl, dass das bei uns irgendwie, ja, wie sagt man das? Es ist nicht, dass es nicht funktioniert.
Es macht nicht so viel aus.
Nee, also, genau, es ist nicht so das Ding so, ah, oh, da ist jetzt unseres Ding sozusagen. Ja, genau. Und wir merken einfach, dass mit Live-Spielen, dass da einfach viel mehr passiert, eigentlich alles passiert, was für uns irgendwas bedeutet. Und ja, deswegen ist es eigentlich sehr wichtig für uns.
Ist es auch, wie eure Songs entstehen? Also entstehen sie eher im Live-Zusammenspielen oder eher im, eine Person denkt viel nach und dann denken die anderen für sich nach und dann bringt man es zusammen?
Das ist ganz unterschiedlich. Am Anfang war es sehr oft, dass ich sehr viel nachgedacht habe und dann kam ich mit so einer Idee und dann haben die anderen irgendwas dazu geschrieben. Aber es ist auch immer mehr so, dass wir eigentlich manchmal so jammen oder dass dann jemand anderes irgendwas mitbringt, sodass wir das dann genau auch so live sozusagen während des Spielen im Proberaum dann irgendwas schreiben. Ja.
Ich würde, weil es ja nicht nur ein Podcast werden soll, sondern auch eine Radiosendung ist, einen Song von eurer Platte spielen und dann danach mehr darüber sprechen. Und der Song, den ich als allererstes hören möchte, ist Sally. Habt ihr einen kurzen Aufmacher für mich? Was ist das für ein Song?
Was für ein Song? Also worüber das geht? Mhm. Ja, Sally ist ein Song, die ich, ich habe das noch nie auf Deutsch erzählt, glaube ich. Also nicht so richtig. Aber ich hatte damals ein Match mit Sally auf Tinder. Und sie kam aus, wie sagt man das, Australien. Und hat dann in Holland gewohnt. Und dann wollten wir uns eigentlich treffen. Und dann hat sie last minute so das abgesagt. Und dann war ich sehr traurig und habe ich damals dann den Song geschrieben. Ja, und dann Jahre später wollten wir die Song dann releasen und dann war ich auf einmal so, Leute, wir müssen erst fragen, ob das okay ist, weil ja, weil die Songtitel so Sally ist und das wollten wir auch nicht ändern oder so und deswegen haben wir dann mal entschieden, dass ich dann doch Sally mal wieder auf Instagram so suche und dann schreibe und hat sie gesagt, dass es okay ist, dass wir die releasen und dann ist Sally entstanden auf die Platte.
Ja, geil, dann hören wir das und dann habe ich ganz viele Fragen auch zu diesem Thema.
Okay.
Sally von Get Jealous vom Album Casually Causing Heartbreaks. Und es trifft sich sehr passend, dass eure Platte eigentlich randvoll ist mit Namen, die ich auf den ersten Blick erstmal so weiblich lese. Und dann geht es da auch um Heartbreaks und um Liebesgeschichten. Und ich habe tatsächlich einen Text veröffentlicht in einem Buch, das heißt Punk is Fuck, mit 50 Geschichten von Flinterpersonen. Und ich habe da drin darüber geschrieben, wie es ist, wenn andere Leute Songs über einen selber schreiben, weil ich schon sehr oft Objekt von Songs geworden bin. Genau, und habe natürlich viel Kritik daran. Und Otto, du hast gerade schon so ein bisschen gesagt, du hast Sally jetzt kontaktiert und bei mir kam auch so die Frage auf, wie viel Consent muss es denn eigentlich in so Love-Songs geben? Also ist das was, das für dich klar ist, dass wenn du über jemanden schreibst und dann benutzt du den Namen von der Person, dass du dann auch sagst, hey, ich habe einen Song über dich geschrieben?
Ja, das war eigentlich ganz unterschiedlich. Ich habe bei den meisten habe ich entweder davor schon, wenn ich, als ich das geschrieben habe, so, ey, ich finde es ein cooler Song, wäre das okay, wenn ich das mal wirklich benutze? Und dann haben die damals schon ja gesagt. Und ich habe dann ein paar, eigentlich die meisten andere dann nachher noch geschrieben, so, ey, ist das okay? Und auch die Lyrics und alles dabei, weil es ist schon, vor allem für Leute, die uns kennen und dann direkt auch wissen, über wen es geht, ist es einfach wichtig, dass die, da, finde ich dann, dass man das erstmal abcheckt. Da war nur eine, da habe ich es nicht gesagt, weil ich wusste, dass das war Bauke. Und ich weiß, dass Bauke das einfach unnormal lustig findet. Und Bauke war auch sehr überrascht, als das dann rausgekommen ist. Und der hat es eigentlich nur ja, richtig gefeiert.
Das war wirklich geplant, einfach als Überraschung. Aber wenn man die Person dann auch so gut kennt, dass man dann weiß, okay, der Text ist, es geht ja nicht besonders tief. Das war einfach ein sehr lockerer Text. Und ich glaube, Bauke hat auch schon mal gefragt, gibt es einen Song über mich,
ja,
oder?
Ja, das war noch so, ja, in die Promo hat Bauke noch so gefragt, so, ja, ey, sag mal ehrlich, ist da auch ein Song über mich? Und dann war ich so, ja, vielleicht in den nächsten Release mal oder so. Und dann war Bauke auch noch so, ah, schade, weißt du, so die, ja, Bauke war schon sehr hyped darum. Deswegen, das war eigentlich die einzige, wo ich so war, das ist noch lustig,
weil es das wird überrascht. Die Überraschung
genau.
Von dem Album, ja. Der Rest wusste eigentlich alles Bescheid.
Ja.
Außer...
Ja, ich wollte gerade sagen, außer Sophie. Weil das ist...
Aber das war auch schon immer der Secret Crush. Da gab es auch nie eine Beziehung oder sonst was. Secret.
Ja, das wäre ein bisschen
da weiß man, kann man aber auch nicht wirklich rausfinden, um wen es geht. Ich glaube, das...
Nee. Das ist richtig Secret.
Ja.
Und Marek und Marika, habt ihr irgendwann mal gedacht, ach nee, nicht schon wieder so ein Song über irgendeinen, Flinterperson, Girl, Crush, wie auch immer?
Nö, ich finde das eigentlich immer ganz, ganz gut, weil man hat ja erstens irgendwo auch ein Thema und das kann ja auch entertaining sein. Das ist auch, was wir vorhin meinten, dass es dann im Proberaum oder bei uns, dass man drüber geredet hat. Also das, oder wie gesagt, dass Otto dann sehr offen darüber redet, über was gerade geht. Wenn man dann im Proberaum ist und einen Song schreibt, dann kam es auch bestimmt auch mal von uns, so von, ja, was ist denn mit Person X, so, und dann setzt sich Otto halt einfach dann auf den Boden, wir jammen irgendwie den Loop und dann ist wirklich, was Otto gerade meinte, 20 Minuten ist sogar noch hochgegriffen, meistens sind es eher so 5. Und dann ist der Song halt wirklich auch da, also ich fand es eher immer irgendwie nett oder bis unterhaltend, je nachdem.
Ja, stimmt, wir waren schon bei den meisten eigentlich einfach auch sehr nah dran, immer so einfach, was so gerade Phase ist. Und dann natürlich erst recht in der Heartbreak-Phase, von wem auch immer.
Darf ich? Weil wir hatten auch manchmal schon, dass ich einen Text geschrieben habe und dass ich so war, ja, das ist jetzt einfach so in allgemein, das ist einfach, das, weißt du? Und dann warst du auf einmal so, hä, aber das passt voll zu der und der und der. Und ich so, ah, stimmt. Und dann auf einmal war dann doch die Songtitel einfach irgendwelche Namen von jemandem, die ich dann doch gedatet habe, weil du dann gecheckt hast, dass es eigentlich genau die Geschichte war.
Ja, es war schon immer so ein bisschen einfach, wir waren dann viel im Gespräch natürlich und dann ist es natürlich auch so ein bisschen ein Spiegel natürlich für dich selber schon mit den Texten, aber dann natürlich auch erst recht, wenn auch jemand von außen gucken kann oder darf ja eher und man sich dann auch noch ja sehr intensiv dann damit beschäftigt. Das ist auch häufiger, glaube ich, sowohl Erkenntnisse über dich selbst gab, aber wir haben dann ja auch reflektiert und irgendwie passiert dann natürlich viel.
Ich habe mir vorgenommen, alle unbequemen Sachen, die ich denke, einfach auszusprechen und habe tatsächlich, und ich weiß gar nicht, ob ihr das gut findet oder nicht, bei Sally vom Sound her so krass nochmal so an so Yellow Card, Ocean Avenue, Jimmy Eat World, solche Sachen denken müssen und habe mich gefragt, habt ihr eine Verbindung dazu? Ist das auch was? Ich bin da sehr stark, glaube ich, so in den 2000ern, 2010ern mit aufgewachsen in so Rockdiscos im Ruhrgebiet, wo sowas immer wieder gespielt wurde. Seid ihr bei so Emo, Pop, Punk ein bisschen zu Hause oder von ganz woanders daran?
Ich glaube so in allgemein eigentlich nicht. Also wenn, dann... Ja, du, Marek, auch nicht so, ne?
Ja, also ich vielleicht am ehesten so aus ganz allgemein gesagt harter Gitarrenmusik. Aber jetzt bei allen drei Referenzen, die du genannt hast, könnte ich keinen einzigen Song nennen.
Weil ich, wieder, ich schon, ich habe gewonnen.
Okay. Weil, ja, weiß nicht, wir sind da, glaube ich, sehr, was so die üblichen Referenzen angeht. Und Bands, die ähnlich klingen wie wir, sind wir... sehr ungebildet tatsächlich.
Ja.
Und sind da auch jetzt nicht so in beiden Beinen in dem Sumpf, im besten Sinne, aus dem man da irgendwie musikalisch kommt, sondern kommen wirklich alle aus ganz unterschiedlichen
Das Einzige, was Richtung. Wir alle ein bisschen so haben, was dann ein bisschen so in die Nähe kommt, ist dann Paramore. Ja. Und auch so die alte Sachen vor allem. Auch die neue jetzt. Aber ich glaube, das ist wirklich das Einzige, wo wir alle...
Das ist auch nur phasenweise eigentlich. Ich glaube, es ist wirklich... Und ich glaube, das gibt uns auch ganz viel Freiheit, weil es einfach ein großer Zufall ist, dass es dann so klingt. Und dass wir es gar nicht... Also wir finden gar nicht schlimm, dass irgendwie die Referenzen da kommen oder so. Aber es war auf jeden Fall mit den Referenzen, die häufig genannt werden, ist seltenst der Fall, dass wir vorher gesagt haben, okay, lass mal so einen Song wie da spielen oder da spielen. Haben wir manchmal, aber das sind dann häufig eher die neueren Sachen irgendwie so.
Ja.
Wen hatten wir da? The Best war auf jeden Fall ganz viel irgendwie Songwriting-Inspo, beziehungsweise eher haben wir alle da auf jeden Fall einen Nenner gefunden und das viel gehört. Und genau.
Ich habe es manchmal andersrum, dass mir, wie zum Beispiel jetzt, jemand irgendwie Referenzen sagt und ich dann nachher reinhöre und dann denke, oh ja, eigentlich ganz geil. So rum habe ich es schon öfter gehabt.
Ja, also das müsst ihr auf jeden Fall mit der Jugendbrille hören, wenn ihr da reinhören wollt, so Yellow Card oder so. Das ist heute auf jeden Fall auch so ein bisschen, irgendwie auch lange her. Aber ich finde es halt schon geil und ich glaube so gerade in diesem Drama, Heartbreak, Besingen hat es auch wieder was, weil es sowohl eben so dieses Poppige hat bei euch ja auch, als auch gleichzeitig man irgendwie dazu leiden kann. Ich habe mich gefragt, ob ihr, wie eure Musikausbildungen so sind, weil ich das, was ihr spielt, so hyper-professional finde. Ich finde, alles ist so super auf den Punkt und eben bei diesem Konzert in Dortmund, das Einzige, was ich sah, dachte ich die ganze Zeit so, okay, krass, was sind das für crazy Musicians? Habt ihr euch das alles selber beigebracht oder habt ihr so klassische Musikausbildung?
Also ich habe ganz, ganz langweilig ganz viel Schlagzeug-Etüden-Kram gespielt. Also schon Pop-Schlagzeug, so kein Klassik, aber mit 6 angefangen und dann, bis ich das erste Mal mit einem Song gespielt habe, sind, glaube ich, dann 10 Jahre vergangen oder sowas. Also ganz, ganz trocken. Aber ja, schon sehr geschult und dann danach erstmal das Problem gehabt, dass es überall hieß, ja, ist ja technisch sehr gut, aber ein bisschen zu unmusikalisch.
Ja, ich habe eigentlich, als ich 11 oder 12 war, dann so angefangen mit so YouTube-Videos und so. Eigentlich hat sich das auch nicht wirklich geändert. Ich mache das immer noch so. Und dann habe ich mal versucht, auch so Theorie zu verstehen. Und das hat nur sehr kurz geklappt. Aber jetzt, ich habe keine Ahnung. Also das... Nee, eigentlich ist bei mir vor allem sehr... Wie heißt das?
Autodidaktisch.
Ja. Autodidaktisch.
Ja, autodidaktisch.
Genau.
Autodidaktisch. Ja. Und singen, du hast ja auch so eine sehr krasse Spannbreite von Tonlagen. War das immer so oder hast du irgendwo angefangen und dann gedacht, boah, jetzt will ich aber auch noch ganz hoch und noch mal was ganz Tiefes machen?
Nicht bewusst. Ich habe eine beste Freundin und sie ist eine sehr gute Sängerin. Und manchmal habe ich dann so Coachings mit sie gemacht. Also da habe ich das meiste gelernt in meinem Leben, so ever. Und das nehme ich noch sehr oft mit, so die einfach so schon so Technik und so. Aber ich habe auch noch nicht das Gefühl, dass ich das so richtig so master sozusagen. Aber ich merke schon, dass ich immer öfter auch die Sachen einfach mitnehme, auch so auf die Bühne und dann sehr bewusst damit umgehe. Und dass ich da deswegen auch immer mehr kann eigentlich. Und das freut mich. Das ist ein gutes Gefühl, weißt du, zu merken, so, okay.
Es geht noch für uns alle schon einfach die krasseste Übung, die Gigs zu spielen. Weil man dann relativ doll im Autopilot funktionieren muss, aber doch soll es gut klingen. Und also wenn wir teilweise alte Aufnahmen vergleichen, wie viel langsamer die Songs sind, wie viel crappiger und man damals sich aber richtig abgemüht hat und dachte, wir kriegen das niemals so hin, wie wir eigentlich wollen.
Dass es das manchmal gar nicht so braucht, dass man über alles noch 100-mal in Ruhe nachdenken kann, sondern dass man manchmal auch eben so dieses Let-Go braucht, damit es so klingt, wie man es sich irgendwie vorgestellt hat.
Mhm. Ja.
Wie kam der Wandel von Klavier zu Bass? Hast du einfach gedacht, okay, Klavier, also wir brauchen jetzt einen Bass in der Band?
Nee, tatsächlich nicht. Ich bin nicht einer von denen.
Passiert aber ja manchmal.
Ich weiß nicht mehr genau, also einfach mit 14, glaube ich, oder 15 habe ich mal so eine Bassstunde genommen. Vielleicht sogar, weil meine Mutter gesagt hat, willst du das mal ausprobieren? Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich irgendwie doch viel mehr Connection mit dem Bass finde, mhm, als mit dem Klavier. Also das war für mich wirklich ein riesen Kontrastding. Und dann kam mit ein paar Schulfreundinnen eine kleine Band und dann irgendwann ein paar Kurse und ein bisschen Unterricht. Und da kam so der Switch. Aber es war vor allem einfach dieses Ding von, wow, okay, so kann man sich bei einem Instrument fühlen.
Mhm. Mhm. Ja, ich habe auch vor kurzem das erste Mal tatsächlich eine E-Gitarre in den Händen gehalten und dachte so, ah, jetzt weiß ich, warum die Macker immer so krasse Moves damit machen, weil das so ein, es hat so dieses Ding von, oh, der Strom fließt da so durch.
Ja.
Ja, schon mighty. Ihr seid, wir sind jetzt angekommen quasi schon ja so ein bisschen in eurer Bandhistorie und ihr habt dann am Anfang noch zu zwei Dritteln in Enschede gewohnt, also Otto und Marieke, richtig?
Wir haben tatsächlich alle in Enschede gewohnt.
Ah, ihr habt ja alle. Ah, okay. Und dann seid ihr nach und nach nach Hamburg?
Ja.
Genau, ja.
Wir waren relativ gleichzeitig. Ja, es war noch ein bisschen so eine Jobfrage. Irgendwie Otto hatte noch einen Job und wir wollten auch noch ein bisschen abwarten. Vielleicht ist das jetzt der richtige Step für Get Jealous. Und dann haben wir aber geschlossen gesagt, lass mal alle nach Hamburg ziehen. Ich glaube, das war dann innerhalb von einem halben Jahr, irgendwie waren wir dann alle da.
Welche Phase von der Band war das so? Was gab's da schon?
Wir hatten unsere ersten beiden EPs raus, glaube ich, davor drei Singles. Und dann so alles, was danach kam, genau, danach kam eine Single und dann so richtig der, eigentlich ist das Album für uns beginnt so in Hamburg. Also einige Songs gab es schon vorher in Ideen, aber für mich, zumindest bei mir im Kopf ist so dieses Album, was jetzt gekommen ist, sehr präsent mit nach Hamburg ziehen und dann da auch daran weiterarbeiten.
Ja. Zu eurer Bio, damit wir nochmal auch ein bisschen was Älteres hören, würde ich gerne Boy Like You spielen und dann da ein bisschen mehr drüber sprechen. Boy Like You von Get Jealous in Club Krach. Und zu Boy Like You gibt es sowas wie so eine Mini-Doku. Wollt ihr mir dazu die Backstory einfach nochmal erzählen? Einfach, sag ich.
Ja, einfach. Also ja, Boy Like You ist entstanden in die Periode, wo ich das erste Mal so richtig ausgesprochen habe, dass ich mit meinen Gender-Identitäten so, strugglen bin, aber schon. Und ja, ich glaube, das war so richtig so crazy, so die Timeline, weil der Song war, glaube ich, schon lang da und dann habe ich so...
Ja, der Song entstand jetzt von außen. Der Song entstand, glaube ich, das allererste Mal eigentlich so richtig, weil du so Struggle hattest mit einer Situation mit deiner damaligen Freundin und einfach dann da noch einen anderen Flashbacks. Ein Typen da irgendwie da drin und dass es da gewisse Schwierigkeiten gab, beziehungsweise Otto da auf jeden Fall Schwierigkeiten hatte, da diesen Menschen zu vertrauen.
Mhm.
Und da dieser Satz einfach Boy Like You, dass am Ende Otto halt niemals ein Boy Like der andere halt sein kann, könne. Und das war so das erste Entstehen eigentlich von dem Song. Und ich glaube, das war echt einer unserer ersten Songs auch eigentlich. Oder der entstand sehr, sehr früh. Und safe dann eineinhalb Jahre, also einige Zeit später für eine junge Band, hast du natürlich auch mehr und mehr gesprochen und mehr natürlich auch für dich selber reflektiert irgendwie. Und dann das, was du gerade schon meintest, halt gemerkt. Oder auch ausgesprochen, ja, vor allem eher das.
Mhm.
Und wo du und wir dann auch gemerkt haben, so von wow, eigentlich ist ja, der Song das genau da, das.
Ja.
Nur jetzt einmal mit noch der Lage, da, mit der Schicht darunter, die eigentlich auch schon da war, aber man noch gar nicht gemerkt hat. Und soll ich weitermachen?
Du? Ja, okay. Nee, kannst du machen. I'm enjoying
da dann so der Song für uns selber auch so eine neue Bedeutung noch bekommen. Ich glaube, zu der Zeit haben wir dann auch ungefähr es vielleicht sogar aufgenommen. Also den Song selber auf der EP. Und als wir dann das Video dazu aufgenommen haben, war es nochmal ein, zwei Jahre später. Und das war wirklich, als wir das Video selber aufgenommen haben, war es, glaube ich, eine der ersten zwei Wochen, wo du angefangen hast, dich mit Otto vorzustellen.
Ja.
Und also wirklich eine ganz, ganz frische Phase irgendwie, was dadurch, glaube ich, alles auch nochmal emotionaler gemacht hat.
Ja.
Da dann so am Ende haben wir wirklich, glaube ich, über eine Stunde Material eigentlich gehabt. Nur sprechen darüber.
Nur weinen, nicht.
Ja. aber auch Wein.
Ja, auch Wein.
Und ja, weil es dann irgendwie nochmal ganz anders reflektiert wurde natürlich.
Aber warum war euch so klar, dass es dazu ja eine Erklärung braucht oder dass ihr eine Erklärung wollt? Also warum nicht der Song einfach so und dann gucken, was die Leute damit anfangen?
Weil ich glaube, das für mich war so wichtig, weil ich wollte nicht warten, bis ich alles rausgefunden. Weißt du, ich wusste, ich will das mal, weil das ist auch wichtig und das Thema ist wichtig, das so auch so visible zu machen. Aber ich wollte sehr bewusst, ich war mich auf einmal so bewusst, ich bin jetzt mitten in das Prozess von das Rausfinden und man sieht immer nur das Ende. Und wenn man dann so ist, ah, I found it out, und weißt du, so mehr so das Happy End sozusagen. Aber ich war so, ich bin jetzt so mittendrin und ich habe jetzt einfach die riesige Chance, so das mal zu zeigen, wie das eigentlich fühlt und wie das aussieht, wenn man so noch so gar nichts weiß, aber irgendwie doch auch schon eigentlich sehr viel und vielleicht auch alles eigentlich schon weiß, aber das noch nicht so richtig sich traut oder so. Und ich glaube, das war vor allem unser Ziel, das mal zu zeigen, weil das, glaube ich, vielleicht noch wichtiger sein kann, dass man dann auch sieht, so, ey, okay, die Person, vor allem, weil, weißt du, wenn man in einer Band spielt, ich habe das Gefühl, und weißt du, ich kann mich noch sehr gut irgendwie so präsentieren, und dann sieht man eigentlich gar nicht so richtig, was dann so in meinem Kopf oder was da im Hintergrund passiert, und ich fand es, glaube ich, wichtig, mal zu zeigen, so, ey, ich habe eigentlich voll die Struggles, und dass man dann auch sehen kann, so, ah, okay, auch wenn man schon so sicher aussehen kann, irgendwie kann da so im Kopf und im Hintergrund noch so viel passieren. Und ja, ich glaube, das war das Wichtigste, was wir eigentlich zeigen wollten. Ja, dass da auch einfach die Visibility dann mehr ist.
Es bricht ja eigentlich auch so ein bisschen wieder so eine Binarität auf von, ah, ich bin unglücklich, jetzt bin ich glücklich, sondern vielleicht auch ein, ich habe irgendwie Phasen mit Gender und mal passt es irgendwie besser, mal passt es schlechter, mal bin ich näher dran an dem, mal bin ich irgendwie weiter weg von dem, wie ich mich gerne fühlen würde, vielleicht so ein bisschen?
Ja, schon. Ja, einfach, ja genau, das ist nicht ein Wissen oder Nicht-Wissen oder ein, ich habe es jetzt rausgefunden oder noch nicht, ist aber so ein ganzes Prozess, was so hin und her, genau was du sagst, einfach sehr schwierig sein und sehr verschieden sein kann, und ja, genau das eigentlich.
Ja, voll wichtig. Ich finde immer, so in der Sendung habe ich sehr viel Laura Jane Grays und Against Me gespielt und fand auch bei Against Me mit diesem Transgender Dysphoria Blues voll wichtig eigentlich so diese Reise von, es gibt eben irgendwie eine Form von Dysphorie und das passt nicht immer so ganz, und für mich ist es dann auch sehr viel so, ja, wo ich denke irgendwie, ich glaube, viele Leute können da anknüpfen, wenn sie drüber nachgedacht haben, dass auch Gendersysteme nicht einfach nur 1-2 und binär sind, dass es dann viel so Struggle dazwischen gibt. Ich habe, wieder so ein bisschen wild guess, kann auch alles falsch sein, aber ich habe mich auch gefragt, ob da drin eigentlich sowohl in dem in meiner Connection im Kopf von Get Jealous und Boy Like You, ob manchmal auch so ein bisschen wie so jealous sein auf Männlichkeit da drin, ja, steckt. Also gibt es irgendwie so eine Auseinandersetzung damit, mit wie wäre es jetzt eigentlich einfach, so ein Typ zu sein dann?
Ja, safe, die ganze Zeit eigentlich.
Das ist ja diese erste Phase von Boy Like You.
Ja, genau.
Genauso,
ja,
wie du es jetzt gesagt hast.
Ja, eigentlich. Das war einfach so, oh. Ja, genau, eigentlich genau das. So, dass ich einfach eifersüchtig war auf Männer, die einfach so geboren sind. Und ja, was kann ich noch mehr dazu sagen? Das ist eigentlich genau das Ding. Und dass ich dann manchmal einfach wünschte, dass... Das war auch die Frage zum Beispiel, wo ich dann geweint habe in das Interview, dass Marieke mal so gefragt hat, so, weil das ist für mich jetzt auch immer noch, ich habe immer noch das Prozess ist immer noch nicht fertig. Ich habe irgendwie so ganz hinten in meinem Kopf, ich weiß schon, dass eigentlich so Transmann, dass das mehr ist, wie ich mich fühle, aber also jetzt so in so einem Interview traue ich mich das zu sagen, aber zum Beispiel beim, einfach so im sozialen Leben ist das noch ein krasses Ding für mich. Und dass zum Beispiel da Marieke schon mal, als ich das noch gar nicht mal erzählt habe, so gefragt hat, weil dann meinte ich so, ja, ich bin non-binär und ich, weißt du, ich bin wirklich so dazwischen. Und dann meinte Marieke so, aber wenn du jetzt als Mann, so als Cis-Mann sozusagen geboren wärst, hättest du dann auch dich non-binär gefühlt oder so. Und das war auf einmal für mich so ein puff, so ein Moment so. Und ich war so, nee. Und auf einmal habe ich einfach geweint. Ich war so, nee, fuck, nee, eigentlich nicht, weißt du. Und dann war für mich so das Moment so, aha. Ja, das ist, glaube ich, das große Punkt. Das ist einfach so. Und das ist dann so in alles einfach so verwoben, ne? Oder?
Ja.
ja, das hat dann mit alles zu tun. Und da kommt dann sehr oft auch das, die Jealousy auf so Cis-Männer und so, ja, Männlichkeiten, so, was, wie habe ich den Satz angefangen, wo das herkommt, ja.
Mhm. Ja, danke. Sag voll, wenn es dir irgendwie too much asking darüber ist, aber ich habe mich auch gefragt, letztens habe ich hier in Köln gesehen, es gibt einen Chor für TIN, also Trans Inter Non-Binary People, und da ging es dann auch so drum, gerade auch in Transition, Stimme erfahren und so, und ich fand es voll cool und dachte so, es ist irgendwie ein cooles Get-Together, wo man auch so Körper nochmal anders fühlt wahrscheinlich. Ich war noch nicht da, aber es klingt amazing. Alle können da bestimmt hingehen. Und ich habe mich gefragt, wie die für dich auch die Auseinandersetzung mit Stimme ist und Männlichkeit und Nicht-Männlichkeit und Nicht-Binarität.
Ja, genau, das ist ein sehr großes Punkt in alle verschiedenen Aspekten davon, weil zum Beispiel, wenn man uns nur hört, dann ist es natürlich eine sehr weiblich gehörte Musik, wie sagt man das? Und das ist, weil ich versuche auch nicht in meine Stimme jetzt, vor allem in Gesang, nicht irgendwie männlich zu klingen, weil dann klingt es nicht gut in meinen, oder das ist nicht, wo mein Stimme die Kraft hat, und deswegen ist es auch schon, also an die andere Seite ist es auch ein Ding, dass ich habe schon mal sehr oft darüber nachgedacht, so ob ich dann zum Beispiel doch Testosteron anfange und so, aber meine große Angst ist, dass meine Stimme dann so endet, dass ich dann am Ende nicht mehr kann, was ich jetzt kann, oder dass es dann komplett einfach meine Stimme verkackt wird oder whatever. Und das ist ein großes Thema so in beide. Das ist einerseits so doll eine die große Sachen ist, die mich noch so weiblich gelesen machen, glaube ich. Und dann an die andere Seite auch das große Problem, warum ich es genau nicht machen kann in meinem Kopf sozusagen. Also warum ich genau nicht zum Beispiel Testosteron und so nehmen kann. Oder was heißt kann, aber in meinem Kopf, ne, so in meinen Überzeugungen, was ich dann mache mit meinem Leben jetzt. Und das ist so ein krasses Ding, was immer noch so Dinge, wie heißt das, so ein Streit in meinem Kopf oder so.
Wenn du dir aussuchen könntest.
Guck mal, ich weine gleich.
Wenn du dir aussuchen könntest, ob du eine tiefere Stimme hättest oder ob einfach in der Gesellschaft eine hohe Stimme nicht per se mit Weiblichkeit assoziiert wird. Weil ich war gerade so von, das ist ja immer die Frage, wie viel macht man eigentlich für die Gesellschaft, nur dass man so gelesen wird?
Ja, das ist das Ding. Und dann würde ich jetzt safe sagen, dass ich nicht unbedingt eine tiefere Stimme will.
Ja.
Weil das ist auch immer noch so mein Ding, dass ich will auch so manche männliche Sachen oder männliche Aspekte will ich auch gar nicht, weil das auch so negativ sein kann. Oder so mit so negativen Sachen verbunden wird auch in meinem Kopf. Und deswegen würde ich jetzt sagen, dass ich dann will, dass eine höhere Stimme oder meine Stimme einfach nicht unbedingt weiblich sein muss.
Ja.
Stimmt.
Gar nicht so leicht. ja, danke. Ich glaube, wir sind schon irgendwie so voll tief in eure Themen rein. Vielleicht um so ein bisschen, Leute müssen jetzt ganz viele Sachen noch hören, um das sozusagen mitzufühlen. Was kommt denn jetzt noch? Jetzt kommt, das Album ist 2023 raus. Und jetzt kommt diese erste Headline-Tour. Gibt's auch Festivals und Co. im Sommer oder seid ihr soweit noch nicht mit euren Planungen?
Doch, es wird auf jeden Fall Festivals geben. Ein paar sind auch schon bestätigt. Da kann man natürlich noch nicht besonders viele sagen. Mhm. Aber etwas weniger als letztes Jahr. Also weil wir auch die Tour ja verschoben hatten, wie ja schon benannt wurde. Das kam auch, weil wir das Album produziert haben und gleichzeitig, glaube ich, fast 30 Festivals gespielt haben letztes Jahr und dann gemerkt haben, das war zu viel. Mhm. Machen wir dieses Jahr etwas weniger, aber auf jeden Fall sind da einige schöne dabei, auf die wir uns sehr freuen.
Was passiert sonst noch? Worauf wird sich noch gefreut in 2024? Liebe?
Immer.
Bereit.
Ja, Marek muss noch diesen Aufruf jetzt.
Ja, mal schauen, ne? Nächstes Heartbreak-Album kommt von mir.
Ja. Oh.
Nee, wir haben uns tatsächlich relativ bewusst dazu entschieden, nicht zu konkret zu weit voraus zu planen, um uns nicht zu viel Stress zu machen, weil das war letztes Jahr definitiv der Fall. Also wir sind sehr happy mit allem, was jetzt draußen ist und was jetzt kommt, aber über die Tour und den Festivalsommer hinaus gibt es nicht allzu konkrete Pläne.
Damit nicht das nächste Album Casually Causing Burnouts heißt.
Ja. Genau, genau, so hätten wir die Tour auch eigentlich nennen können.
Stimmt.
Nächstes Mal.
Vielleicht können wir uns eigene... Nee, nichts. Ich wollte Merch-Idee ausdenken, aber ich war so, was? Burnouts und Merch aus? Kann ich. Naja.
Ja, dann freue ich mich sehr, dass ihr ein bisschen Ruhe haben werdet in 2024, dass ihr jetzt wieder so fit seid, nachdem ihr eine ganze Tour absagen musstet. Und sag danke, dass ihr so offen mit mir über so viel Heartbreak und Gefühle und Genderbreak gesprochen habt. Danke.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank.
Club Krach auf Eldoradio und punkrockersradio.de.